So, ihr Lieben, das ist für dieses Mal die letzte Botschaft. Es ist nicht noch irgendwie so ein kleiner Zuschlag oder so eine Beigabe, sondern etwas ganz, ganz Wichtiges. Gestern Nachmittag und auch gestern Abend waren wir sehr stark im Fokus der Liebe Gottes. Und das ist wunderbar und das ist wichtig und das ist noch lange nicht fertig. Und da können wir noch viel, viel tiefer gehen und sollen wir auch. Aber jetzt werden wir eine ganz andere Blickrichtung nehmen. Da geht es nämlich jetzt nicht mehr um uns, sondern da geht es um die anderen. Und das ist so wichtig, dass wir im Balance sind. Ja? Dass wir niemals in diese Einstellung kommen, ja, also da sind noch so viele Baustellen bei mir und da muss das passieren und das passieren und das passieren. Und wenn das dann irgendwann mal fertig ist, dann schaue ich auch mal nach oben und schaue, wo sind die anderen und was brauchen die. Das wird niemals funktionieren, sondern du wirst dich um dich selber kreisen und wirst was ganz Wesentliches verpassen. So, das ist wichtig, egal wo du jetzt stehst im Glaubensleben, ob am Anfang oder schon ein bisschen fortgeschritten oder schon kurz vor der Vollendung. Ist schon jemand so weit? Wir haben den Blick nach vorne für die anderen oder den Blick für den Herrn und er hat einen Blick auch für die anderen. Und wir wollen in dieser Ausgewogenheit sein, gleich von Anfang an. Ja, es geht nicht nur um uns, es geht um uns, aber genauso geht es auch um die anderen. Genauso. Weil das vergessen wir manchmal, wenn wir so sehr irgendwie uns beschäftigen mit Gott ist mein Vater und kuscheln mein Papi und all diese Dinge. Die anderen liebt der Herr genauso wie mich auch. Ja? Und die brauchen das genauso wie ich auch. Ja? So, jetzt wollen wir unseren Blick nach vorne richten. Das ist eine sehr programmatische Botschaft, die wird sicherlich in 5 Jahren wesentlich mehr Bedeutung und Verständnis oder wir werden viel mehr verstehen und wie wichtig das ist und dem viel mehr Bedeutung beimessen als jetzt. Und auch in 5 Jahren wird das sehr, sehr aktuell sein. Aber wir beginnen jetzt damit. Wir sagen nicht, ach, das ist für in 5 Jahren, sondern das beginnt jetzt. Das beginnt jetzt. Es hat eigentlich schon begonnen und wir wachen auf und erkennen, aha, da läuft was und wir klinken uns ein in das, was der Herr am Tun ist in dieser Zeit. Wenn man so über die christliche Szene schaut, dann entdeckt man, wenn man mal so die Zeitschriften liest oder im Internet ein bisschen stöbert und so, es gibt eine unglaubliche Menge von Aktivitäten. So viel wie vielleicht noch niemals zuvor. Und während es gleichzeitig so viele Aktivitäten gibt, ist das Maß der echten Frucht immer mehr geschrumpft. Also das ist fast, je mehr Aktivitäten es gibt, umso weniger echte bleibende Resultate gibt es. Ja? Und das liegt einfach daran, meiner Meinung nach, dass ein ganz großer Teil der Aktivitäten an Konferenzen, an Seminare, an Lehre und Predigt in der örtlichen Gemeinde und einfach nicht das wirkliche Ziel vor Augen hat, sondern sich um irgendwelche untergeordneten Dinge irgendwie kümmert, die zwar alle nicht unwichtig sind, aber wenn wir uns um alle diese Dinge kümmern würden, hat sich die Gesamtlage immer noch nicht verändert. Und Gott ist sehr strategisch und Gott fängt nicht irgendwo an und macht hier ein bisschen was, macht da ein bisschen was oder so, sondern wie das Evangelium auch ist, es ist radikal, es geht an die Wurzel. Ja, das Evangelium ist, die Axt ist an die Wurzel gelegt. Weil wenn die Wurzel, die faule Wurzel beseitigt ist und ersetzt wird mit einer guten Wurzel, dann wird auch gute Frucht kommen. Ja, aber wenn die faule Wurzel immer noch da ist, die wird nur faule Früchte produzieren und wir können jede Saison die schlechten Früchte alle abernten und vielleicht schaffen wir es sogar dann überhaupt irgendwelche faule Frucht zu verhindern, aber dann haben wir immer noch keine gute Frucht. Das ist keine Lösung. Ja, die Lösung ist, der alte Baum muss abgehauen werden, das Problem muss an der Wurzel beseitigt werden, es muss ein neuer Baum gepflanzt werden und der wird, wenn er stark wird, er wird gute Früchte bringen. So, um das geht es, dass wir wirklich das Ziel vor Augen haben. Ich habe es schon manches Mal erwähnt, aber ich finde es einfach so zutreffend und werde es wieder erwähnen. Ihr kennt vielleicht schon oder habt von mir gehört oder selber gelesen, dieses markante Zitat von dem Mark Twain, ein englischer Schriftsteller, kein geisterfüllter Christ, aber der sehr humoristische Dinge manchmal geschrieben hat. Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Als wenn mehr Aktivität irgendwie das Ziel ersetzen könnte. Mehr Aktivität kann niemals dazu führen, dass dann schlussendlich das Ziel, das wir verloren haben, dann doch irgendwie gefunden wird. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Ja? Und in dieser Situation sind wir. Mir scheint sehr, sehr vieles unkoordiniert zu sein, nicht wirklich aus dem Heiligen Geist geboren zu sein und einfach aus menschlichem Eifer heraus irgendwie geboren zu sein. Und Paulus sagt, Eifer ohne Erkenntnis, das bringt überhaupt nichts. Ja? Wir brauchen nicht nur Eifer, sondern wir brauchen Klarheit, worum geht es. Und wir sind fokussiert und wir haben das Ziel vor Augen. Und wir müssen dann, wenn wir das Ziel vor Augen haben, uns immer wieder neu ausrichten auf dieses Ziel und immer wieder neu fragen, inwieweit dienen unsere Aktivitäten diesem Ziel? Sind diese Aktivitäten wirklich förderlich, um dem Ziel näher zu kommen? Ja? Und nicht einfach nur irgendwie irgendwas zu machen. Ja? So, darum soll es heute gehen in dieser Botschaft hier. Ja? Wir brauchen ein Verständnis von den Absichten Gottes, ja? Sonst wird unsere Begeisterung nicht viel bewirken. Wir werden begeistert sein von unserer Begeisterung, aber das wird nicht wirklich Ziele erreichen. Das wird nicht wirklich die Dinge verändern, ja? So, Gott möchte Dinge verändern und das tut er durch uns, das tut er durch die Gemeinde. Jesus sagt, mein Haus wird ein Gebetshaus sein für alle Nationen. Und es gibt diese machtvolle Prophetie aus einer dramatischen, prophetischen Erlebnis, einer Begegnung, die Mike Bickle gehabt hat vor Jahrzehnten mit dem Herrn. Und der Herr hat zu ihm gesprochen, er wird das Verständnis und die Art, die Ausdrucksweise der Gemeinde vollständig verändern. Und in diesem Prozess sind wir. Und wir sind noch nicht sehr weit fortgeschritten. Und es ist immer wieder gut, einfach die Bibel zu nehmen und sagen, hey, wie haben die damals Gemeinde verstanden? Wie haben die Gemeinde gelebt? Was war ihre Identität? Was war ihr Selbstverständnis? Was haben die überhaupt gemacht? Und worum ging es ihnen überhaupt? Und das nehmen wir immer wieder und legen das an als Maßstab an unsere Aktivitäten, an unsere Dinge, die wir so tun. Und dann haben wir immer Gelegenheit, wieder uns auszurichten auf das Ziel und das Ziel vor Augen zu haben. Ja. Hebräer Kapitel 2, Vers 1, wir sollen umso mehr Acht haben auf das, was wir schon gehört haben, damit wir nicht daran vorbeigleiten. Wenn wir nicht aufpassen und sagen, hey, was wurde uns gesagt und worum geht es und was ist überhaupt die Marschrichtung, dann können wir am Ziel vorbeigleiten. Und was ist das für ein elegantes Wort, gleiten? Nicht irgendwie stolpern oder so, ganz elegant. Aber egal wie elegant, vorbei ist vorbei. Ja? Und dann kann man nicht sagen, ja, aber wenigstens die Pose hat gestimmt. Und es war doch ausdrucksstark. Ja? Das zählt am Ende nicht. Vorbei ist vorbei, daneben ist daneben. Ja? Und um das geht es, ja, dass wir nicht daneben schießen, nicht daneben zielen, nicht unsere Aktivitäten daneben planen, sondern wirklich in Übereinstimmung kommen mit Gott. So lass uns ein Verständnis haben, worum es überhaupt geht. Lass uns die Ziele und die Absichten Gottes vor Augen haben. Und ich möchte einmal drei große, und ich meine, das sind eigentlich mit die Hauptziele Gottes, um die es überhaupt in dieser Zeit jetzt geht, ja, dass wir die einmal uns anschauen und vor Augen haben und dann sehen, okay, was hat das jetzt für Schlussfolgerung oder was kommt dann daraus? Ja? Was will Gott? Na klar, Gott ist ein Lieber, Gott ist ein heilender Gott, er will segnen und er will Gutes tun und so weiter, ja. Aber im Großen und Ganzen, worum geht es ihm? Er will seine Gemeinde wiederherstellen oder machen zu einer Braut für seinen Sohn. Das ist auf dem Herzen des Vaters. Der Vater hat dem Sohn eine Belohnung versprochen, ein Geschenk versprochen, als Lohn für seinen Gehorsam. Es geht überhaupt nicht um uns, es geht um den Vater und den Sohn. Und der Vater hat dem Sohn eine Braut versprochen und er wird sie ihm geben. Und die wird so sein, dass der Sohn nicht enttäuscht und sagt, ja, danke Vater, aber... So richtig freuen kann ich mich eigentlich nicht. Hättest du nicht noch eine andere irgendwie? Ja? Nein, das wird zur vollsten Zufriedenheit sein. Und Jesus als himmlischer Bräutigam wird überwältigt sein. Und der Vater wird sich freuen über die Freude seines Sohnes. Ich glaube, das war ein wesentliches Element im Kreuzesgeschehen, wie das Hebräerbrief heißt. Er blickte auf die vor ihm liegende Freude. Als das Kreuz kam, Jesus blickte auf die vor ihm liegende Freude. Und das hat ihm Kraft gegeben, da durchzugehen. Das heißt, nicht am Kreuz hat er Freude gehabt. Ja, das war eine schreckliche Erfahrung. Aber er hat es schon genug erlebt und genug diese himmlische Freude geschmeckt. Und das war in Erinnerung. Und er wusste, die größte Freude liegt vor ihm. Und das hat ihm Kraft gegeben, da durchzugehen. Das ist, was Hebräer 12 sagt. Ja? Und es war die Freude, er wird eine Braut bekommen. Und es war die Freude, er wird den Vater zufriedenstellen, vollständig zufriedenstellen durch seinen Gehorsam. Diese zweifache Freude war im Herzen Jesu oder die Aussicht auf das Genießen dieser Freude. Ja? 2. Korinther 11, Vers 2, Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. So, das heißt, dieser Eifer, der im Herzen des Vaters ist, der hat Wohnung genommen in Paulus. Und das war der Motor seines Dienstes. Das hat ihn durch alle Enttäuschungen getragen. Das hat ihm geholfen, auf Kurs zu bleiben. Das hat ihm geholfen, motiviert zu bleiben und in all den Schwierigkeiten nicht zu verzagen und entmutigt zu sein oder irgendwie aufzugeben. Und Paulus schreibt an verschiedenen Stellen von dieser Vision. Das war seine Vision. Seine Vision war nicht, statt 15 Gemeinden irgendwie 20 Gemeinden zu haben oder statt 50 Gemeinden 300 zu haben oder irgendwie so. Es ging ihm nicht um sowas, es ging ihm nicht um, wie viele Likes wird er bekommen für seine wunderbaren Predigten und was werden die christlichen Massen sagen oder sowas. Es ging ihm alles überhaupt nicht um das, es ging ihm um eins. Er will seinen Platz ausfüllen und er will seinen Beitrag leisten und zu helfen, dass dieser Plan des Vaters aufgeht. Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Hier ist eine der Schriftstellen, wo Paulus die Vision, die Gott ihm ins Herz gegeben hat, für sein Leben einfach beschreibt. Ja, es geht darum, dass diese Gemeinde zubereitet wird, dass die Gemeinde rein wird und herrlich wird und dass sie etwas ist, was wirklich die Herrlichkeit Christi widerspiegelt. Um das geht es. Und noch eine andere Stelle, gleich im Kapitel vor, Epheser Kapitel 4. Ab Vers 11. Und er hat gegeben, etliche zu Aposteln, zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle, wer ist wir alle? Alle Gläubigen, alle, die wirklich zur Gemeinde gehören, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe Christi. damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken in ihm, der das Haupt der Christus ist. Paulus war kein Träumer, der sagt nicht, ach, das wäre schön, wenn wir wirklich in die Reife kommen würden. Das wäre schön, wenn wir wirklich zur Einheit des Glaubens kommen würden. Was wäre das schön? Aber ich weiß natürlich, das geht nicht. Menschen sind verschieden und Menschen haben alle verschiedene Ideen und verschiedene Theologien und verschiedene Formen von Gemeinde. Und das ist nur so mein privater Wunsch, Entschuldigung, dass ich den äußere, aber ich weiß natürlich, ich will euch nicht damit belästigen, das wird nie kommen und Gott vor allen Dingen hat mir das gezeigt, das wird nie kommen. Ist das die Art, wie er davon redet? Er redet davon, als wenn das ein ganz reales Ziel ist, das man wirklich erreichen kann oder das Gott wirklich erreichen kann. Nichts von ich wünschte, ich hoffte und das wäre doch nett, aber leider geht nicht oder so. Das war total klar, bis wir da alle hinkommen. Und bis wir da hinkommen, muss gearbeitet werden und wir werden da hinkommen. Es wird eine Gemeinde geben und die wird eins sein, nicht durch menschliche Bemühungen und durch Einigung auf dem kleinsten Nenner und mit Umarmung der schrecklichsten Irrlehren, sondern indem Christus umarmt wird und Christus im Zentrum ist und Christus gesehen wird in seinem Wesen, in seinem Charakter. Und das ist das Einzige, was Menschen in die Reife führt, was Menschen frei macht von ihren eigenen Ideen und falschen Wünschen und Zielen und so weiter und so weiter. Das ist das Ziel, das Paulus vor Augen hatte. Das war der Motor seines Dienstes und darum auch sogar als langjährige Mitarbeiter und Unterstützer ihn verlassen haben. Er blieb auf Kurs und hat niemals aufgehört, dieser Vision einfach zu folgen und alles dafür zu geben. Und in Offenbarung Kapitel 19 sehen wir dieses Ziel erfüllt. Lass uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Nicht versucht ein bisschen, da ist das fertig. Da hat sie sich bereitet und es wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und wir sehen die Gemeinde in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist. Wir sehen das, was Gott wichtig ist, ist der Gemeinde wichtig. Im Moment ist es so, hier ist Gottes Ordnung und was da ganz oben ist, ist bei uns irgendwo auf Platz 10 oder auf Platz 15 oder manchmal überhaupt nicht zu entdecken, wo, wie weit das da unten ist. Aber am Ende wird das völlig identisch sein und das, was für Gott Nummer 1 ist, ist für die Gemeinde Nummer 1. Der Geist und die Braut rufen, komm. Das, was der Geist will, will die Gemeinde. Was die Gemeinde will, will der Heilige Geist in völliger Übereinstimmung, in völliger Harmonie und Zusammenarbeit. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht von all dem, was wir heute vorfinden, irgendwie so geblendet sein oder so entmutigt sein oder so enttäuscht sein, dass wir nicht mehr an diesem Ziel festhalten. Egal wie es jetzt aussieht, der Vater ist im Himmel und sagt meinem Sohn, sag mal menschlich gesprochen, bleib ruhig, ich kläre das. Ich habe einen Plan. Das Ende wird gut werden. Das ist noch nicht das Ende. Das Ende wird gut werden. Menschlich gesprochen, Jesus ist nicht nervös. Bitte, versteht das? Ja. Gott hat einen Plan. Und dieser Plan funktioniert. Ja. Und dieser Plan wird durchgeführt werden. Und du und ich, wir sind Teil dieses Plans. Und je mehr du den verstanden hast, ist es deine Aufgabe, erstens selber Schritte in den Plan hineinzugehen und dann zweitens andere wachzurütteln und sagen, hey Bruder, da geht's lang und das ist der Plan, um das geht es. Verlass den Kleinkram, schau auf das Große und fang an, fokussiert zu leben. Und sobald du das anfängst zu lernen, geh zum Nächsten und rüttle ihn wach und sag, hallo, wach auf, da geht's lang. Nicht da, sondern da geht's lang. Und so wird es passieren, wenn der Heilige Geist Raum bekommt, dass wir unsere Augen von den menschengemachten Zielen wegbringen lassen und dass wir auf die Dinge schauen, die wirklich wichtig sind und die wirklich Lohn bringen und die vor allen Dingen Gottes Projekt nach vorne bringen. Ein zweiter Aspekt, der ganz damit verbunden ist, ist die Wiederherstellung der Gemeinde Christi als Gottes machtvolles Instrument. Wir freuen uns heute über Heilungen, die hier und da auch in unserem Land geschehen. Wir freuen uns, wenn Menschen frei werden, wenn Ketten zerbrochen werden. Und das ist alles wunderbar. Und wir haben allen Grund, uns darüber zu freuen. Aber wir wollen niemals vergessen, die Herrlichkeit, die am Anfang da war, ist eine Dimension, die etwas ganz anderes ist als das, was wir heute haben. Und wir wollen immer in dieser Spannung leben. Da sind wir jetzt, aber das ist normal. Da sind wir jetzt, aber da werden wir nicht bleiben. Wir kommen in die ganze Fülle Christi hinein. Wir kommen in alles hinein, was Gott geplant hat. Ja? Und denken an dieses Wort, Jesus sagt, dass die, die an ihn glauben, die werden Größeres tun als er. Wo sehen wir das heute schon erfüllt? Aber wir werden das erfüllt sehen. Ja? Und wie diese Schriftstelle schon zitiert wurde, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten. Ja? Oder nehmen dieses prophetische Bild von Johannes 2, Hochzeit zu Kana, ja, der beste Wein zum Schluss. Ja, das ist ein prophetisches Bild. Gott ist nicht am Ende, es ist nicht. Er hat mit einem gewaltigen Feuerwerk begonnen und die ganze Welt hat aufgeschaut, das Römische Reich ist bis in die Grundfesten erschüttert und dann haben gesagt, wow, was ist das und was für ein Gott und was kann der alles tun? Aber dann im Laufe der Jahrhunderte ist ihm die Luft ausgegangen und das Ende ist das Kläglichste und das Schlimmste, was überhaupt man sich unter Christentum vorstellen kann. Würde das zu Gott passen? Niemals, niemals. Ja? Menschen fangen groß an und enden klein. Gott fängt klein an und endet groß. Ja? Und wir sehen eine Herrlichkeit, wir sehen eine Größe, eine überragende Macht. Wir sehen die siegreiche Gemeinde im Wort Gottes. Wir sehen die Heiligen, die den Teufel überwinden und die große Ernte einbringen. Wir sehen all diese Dinge in der Schrift. Ja? Und das heißt, es braucht ein Werk, es braucht eine Veränderung. Ja? Es braucht Gottes Eingreifen, um die Gemeinde wiederherzustellen, damit die Gemeinde wirklich mit ihm effektiv zusammenarbeiten kann. Und ich habe es schon erwähnt und ich sage es noch einmal. Alleine die Tatsache, mit welcher flächendeckender Art und Weise der Auftrag, Epheser 6, leider sind wir überhaupt an diesem Wochenende nicht zu diesem Text gekommen, aber das liegt einfach daran, wir müssen irgendwo Schwerpunkte setzen und müssen überlegen, kommt nach Ims oder holt euch die DVDs von Ims und da haben wir mehr Zeit und da wird es mindestens eine, wenn nicht anderthalb, zwei Lehreinheiten geben über Epheser 6. Ja? Der Auftrag, wir haben gegen Geister in der Himmelswelt zu kämpfen, das ist den allermeisten Christen, den reifsten und fortgeschrittensten, heute noch nicht auf dem Schirm und es wird nicht wirklich praktiziert. Das zeigt einfach, zwischen der Realität, die Paulus kannte und die wir heute haben, da klaffen gewaltige Lücken. Das ist eine Diskrepanz, die ist einfach erschreckend. Und die müssen wir uns anschauen und die sollen uns niemals verdammen, aber die sollen uns anspornen und sagen, hey, wir müssen wachsen, wir müssen in diese Dinge hineinkommen. Das ist der Plan Gottes, dass wir endlich anfangen, uns damit zu beschäftigen. Und nicht um Kleinkram. Und ich habe das schon gesehen, wie der Heilige Geist kommt und Menschen ruft und Menschen zurückbringt zu dem Ziel, Und wie sie dieses Ziel vor Augen haben, es geht um das Wirken Gottes. Und nach kurzer Zeit wird diese Bewegung wieder infiltriert und von irregeleiteten Leitern geleitet und auf Abwege gebracht. Und auf einmal hast du da eine Gebetsbewegung, wer kann sich noch erinnern, 1998, 99, John Molinde kam nach Deutschland, Buße war angesagt, wir müssen beten, wir müssen Verantwortung übernehmen für die Nation und eine Gebetsbewegung fing an. Und wo ist das heute geblieben? Ja? Heute werden die Beter, die werden gerufen, für Kinkerlitzchen zu beten. Ja? betet alle mit, in dieser Stadt soll ein Bordell errichtet werden. Wir müssen das unbedingt verhindern und wir müssen beten und das darf auf keinen Fall passieren. Oder die Moslems wollen eine Moschee bauen und der Turm soll ganz hoch sein. Lass uns beten, dass der Turm nicht höher ist als unser Kirchturm. Ich bitte dich. Was sind denn das für Ziele? Worum geht's denn da? Und da wurden Beter verheizt. Beter wurden in die Schlacht geschmissen für Landtagswahlen. Und natürlich dauert es nur kurze Zeit und sie sind müde und sie sagen, das bringt alles nichts und für was wollen wir uns da einsetzen? Aber wenn wir uns fokussieren und wir würden wirklich beginnen, für die Ziele Gottes zu beten, bekommen wir Rückenwind vom Heiligen Geist. Und er sagt uns, egal wie viel ihr schon seht von der Erfüllung eurer Gebete, das ist mein Wille, da ist meine Dringlichkeit dahinter und ich schiebe euch vorwärts und ich bin mit euch und es wird funktionieren. Aber wenn kein Rückenwind vom Heiligen Geist ist, da fällt die beste Gebetsbewegung in sich wieder zusammen. So, diese Botschaft hier heißt, die Fundamente einer effektiven und Gott wohlgefälligen Gebetsbewegung, die effektiv ist und die Gott wohlgefällig ist und die funktioniert und die nicht wieder ausgelöscht wird, die nicht wieder von irregeleiteten Leitern abgebogen wird. Was man nicht bedacht hat bei allem Eifer für Gebet, ist Gebet macht nur dann Sinn, wenn es ruht auf einem gesunden Fundament oder auf einem Fundament von gesunder Lehre. Wenn Gebet nicht ruht auf einem Fundament gesunder Lehre, dann kann man viel beten, aber schlussendlich wird man nichts erreichen, weil man sich in die Irre betet, weil man verwirrt ist, weil man keinen Plan hat. Das ist doch vollkommen logisch, wenn da eine große, einflussreiche, bekannte Gebetsbewegung geleitet wird von Leuten, die landeskirchlich geprägt sind, wird diese Gebetsbewegung dafür beten, dass die Lüge der Babytaufe, den beide Großkirchen verbreiten, jemals als Lüge offenbar wird und zusammenbricht und das Volk Gottes erkennt, das war ein Betrug und die wahre Taufe ist etwas total anderes und deswegen raus aus Babylon hinein in neutestamentliches Christen, wird eine solche Gebetsbewegung, die von landeskirchlich geprägten Leuten geleitet wird, wird die jemals für so etwas beten? Sie wird es nicht tun. Bis jetzt haben sie es nicht getan und sie werden es auch nicht tun, weil die Gebetsziele kommen aus der Theologie. Werden Leiter, die glauben, dass dieses Werk der Einheit, diese ökumenische Bestrebung, die glauben, dass das ein Werk des Heiligen Geistes ist, werden die beten, dass Gott das verhindern möge? Dass dem Volk Gottes die Augen auftun? Natürlich werden die das nicht beten. Die werden das noch unterstützen. Die glauben, dass es ein Werk des Heiligen Geistes ist. Und in dieser Weise werden sie die Beter anspornen und motivieren. So, das sind zwei Beispiele, die einfach zeigen, eine gesunde Theologie muss erst einmal das Fundament sein und darauf kann dann ein bleibendes und heilig Geist gestärktes und angetriebenes Gebetsleben überhaupt sich erstrecken, das über Jahre und Jahrzehnte immer mehr zunimmt an Intensität und nicht wieder abflaut. Warum ist es abgeflaut? Weil der Rückenwind gefehlt hat. Warum hat der Rückenwind gefehlt? Weil es auf einer falschen Voraussetzung gebaut war. Menschlichen Eifer, lasst uns beten. Und Gott will was tun. Gott will das Land segnen. Das reicht nicht aus. Sondern es braucht ein gesundes Fundament von echt biblisch-apostolischer Lehre. Und das muss wiederhergestellt werden. Wenn ich nachher noch Gebetsanliegen beschreiben werde, gegen Ende der Botschaft, dann kommt das noch einmal vor. Jesaja 41, was für eine gewaltige Aussage, die natürlich genau geistlich auch übertragen werden kann auf Israel. Siehe, ich mache auf die Gemeinde zunächst mal. Das ist hier nicht auf die Gemeinde bezogen, aber wir wissen, Gottes Pläne, Wiederherstellung der Gemeinde und Wiederherstellung Israels, das sind zwei Schienen, die nachher zusammenlaufen werden. Aber das geht auch hier jetzt wirklich für die Gemeinde. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharf schneidenden Dreschwagen. Du wirst Berge zerdreschen und Hügel zermalmen. Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Das ist Effektivität, wenn Berge zu Spreu werden. Nicht die Berge, die großen Berge werden kleine Berge, ja, sondern die werden Spreu, das sind nur noch Krümel, das ist nur noch nur noch ein bisschen Streusand oder etwas. Ja. Halleluja. Das ist Gottes Plan. Die Gemeinde soll schlussendlich das Reich der Finsternis stürzen. Die Gemeinde soll Herrschaft übernehmen und den Teufel in die Schranken weisen und schlussendlich dafür sorgen, dass der ganze Plan Gottes zustande kommt. Und die Gemeinde muss vorbereitet werden für diese Partnerschaft. Die braucht eine neue Identität, die braucht einen neuen Glauben, die braucht eine neue Sicht, was überhaupt geht. Ja. Die Gemeinde braucht ein neues Verständnis. Wenn wir sehen in der Schrift das Gebetsleben von Paulus, ja, dann sehen wir fast ausschließlich, sein Fokus ist die Gemeinde. Fast ausschließlich. Es gibt einen anderen Fokus noch für Könige und die in Verantwortung und so weiter zu beten. Aber der überwiegende Teil, ich würde sagen, von der Schrift her wahrscheinlich über 90%, ist die Gemeinde. Warum ist das sein Fokus? Warum finden wir keinen Gebetsaufruf? Leute, die Christenverfolgung unter diesem verrückten Nero ist so schlimm geworden. Und lasst uns beten, dass das endlich aufhört. War ihm das egal? Nein, aber er hat gewusst, wenn die Gemeinde ist, sie wird siegen. Aber wenn die Gemeinde nicht in die Reife kommt, sie kann nichts auswirken. Ja? Warum gibt es keinen Aufruf zu beten, dass diese schreckliche Ungerechtigkeit der Sklaverei aufhört? War das Paulus egal? War Paulus der Meinung, das ist normal, das gehört zum Leben? Ziele im Herzen Gottes haben eine Reihenfolge. Und wenn die Gemeinde noch nicht in der Reife ist, kann sie bestimmte Ziele nicht erreichen oder angehen. Und sie muss erstmal vorbereitende Arbeit tun. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass schlussendlich die Sklaverei gefallen ist aufgrund von christlicher Initiative. Oder wisst ihr das nicht? William Wilberforce, schon mal den Namen gehört? Der hat sein ganzes Leben gegeben, um zu erreichen, dass die Sklaverei gesetzlich geächtet wird und damit zu Ende kommt. Sein ganzes Leben, Jahrzehnte hat dieser Christ und britische Abgeordnete dafür gekämpft, dass die Sklaverei zu Ende kommt. Und nachdem das Gesetz durch war, wenige Tage später ist er gestorben. Er hat gesagt, so, meine Arbeit ist getan, ich gehe jetzt, mach gut weiter, tschüss. Sein ganzes Leben hat dafür das gegeben. So, Ende der Sklaverei ist Gott wichtig. Ja? Ende von Christenverfolgung ist Gott wichtig. Aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist, die Gemeinde muss in die Reife kommen. Die Gemeinde muss Gott kennenlernen. Die Gemeinde muss in tiefe Übereinstimmung kommen. Sie muss die Absichten und das Herz und die Einstellung Gottes wirklich kennen und nicht nur von der Theorie her, sondern selber auch leben. Sie muss diesen Gott, der ein Gott des Rechts ist, der die Gerechtigkeit liebt und Gesetzlosigkeit hasst, kennen und repräsentieren in ihrer eigenen Mitte. Das ist, was die Gemeinde tun muss, weil die Gemeinde ist nicht glaubwürdig, der Welt zu sagen, wo es lang geht, wenn sie selber Ungerechtigkeit in ihrer Mitte tolerieren würde. Was kann die Gemeinde in der Welt tun? Die Welt wird sagen, ja schau mal, ihr habt doch selber diesen ganzen Zeugs in euren Reihen. Was wollt ihr denn von uns? Ja? Und das wird oft übersehen und da ist die Idee, die arme Welt muss gerettet werden. Nein, die Gemeinde muss gerettet werden. Die Gemeinde muss in das hineinkommen. Manchmal, ich denke, hey, ein bisschen nachdenken, ein bisschen mal irgendwie ins Wort schauen. Da findest du dann auf christlichen Websites so eine Dinge. Wir wollen die christlichen Werte in die Gesellschaft tragen. Wollen wir nicht mal anfangen, die christlichen Werte in die Gemeinde zu tragen? Das wäre doch mal ein realistisches Ziel. Und dann können wir von da sehen, was wir mit einer Gemeinde, die die christlichen Werte, die Christus hat, die das Wesen Christi hat, den Eifer Christi, den Hass auf die Sünde, die Barmherzigkeit Christi wirklich kennt und lebt, was eine solche Gemeinde in der Welt dann tun kann. Das ist der Fokus, den Paulus hatte und den er beschrieben hat in seinen Gebeten, den er beschrieben hat in seinen eigenen Gebeten. Und vielleicht als ein drittes will ich noch nennen, der großen Ziele, das habe ich am Anfang schon in dem ersten Abend schon erwähnt, die Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden. Das heißt, schlussendlich, der König kommt und nimmt seinen Platz ein. Und das tausendjährige Reich beginnt. Und König Jesus regiert von seinem Office in Jerusalem über den Nationen. Und über 200 Regierungen, momentan haben wir, weiß nicht, 230 oder wie viele Staaten und Regierungen, über 200 Regierungen werden gewaltsam gestürzt in einem Augenblick und ersetzt mit Gottes Bodenpersonal, die gelernt hat zu regieren in seinem Sinne und die die Gerechtigkeit aufrichtet. Das ist das Ziel Gottes. Und die Gemeinde muss dieses Ziel vor Augen haben. Sie kann nicht hoffen, während sie sich mit Kleinkram beschäftigt, dass die Gemeinde mit 50 Leuten und ihr Ziel ist, wir wollen hart arbeiten und wir wollen 100 Leute haben. Ja, und dann? Ja, dann wollen sie 150 haben. Was ändert das am geistlichen Klima einer Stadt oder einer Region oder des Landes oder dieses Planeten? Gar nichts. Es geht nicht um Zahlen, es geht nicht um Erfolg. Wir haben so viel Bemühungen und Seminare, Gemeindewachstum und Strategien und Erfolg. Und hinter so vielem sind arme, bedürftige Pastoren, die leiden an ihrer Minderwertigkeit und die einen großen Wunsch haben, endlich mal eine große Gemeinde zu haben, damit sie beim Pastorentreffen nicht immer die Deppen und die Letzten sind, auf die der von der Megachurch herabschauen kann und sagen kann, wenn du wirklich ordentlich leben würdest und einen richtigen Dienst machen würdest, da hättest du auch so eine Megachurch wie ich. Und sie sind gefrustet von dieser Demütigung. Ich bin jahrelang zu Pastorentreffen gelaufen und ich weiß, was für Spiele da gespielt werden. Es ist erbärmlich. Und das hat mit Eifer für Gott und für die Wahrheit und für Gerechtigkeit oftmals überhaupt nichts zu tun, sondern das erinnert mehr an typische Szenen im Sandkasten und auf dem Spielplatz. Nur mit ein bisschen anderen Dingen, aber das Prinzip ist dasselbe. Ich habe aber einen größeren Turm als du, Ed. Ja? Und das ist so erbärmlich und das ist so weit weg von Wahrhaftigkeit und Echtheit und von wahrem Eifer für Gott. Das ist so weit weg. Und das kann nicht sein, dass das so bleibt, dass das einfach die Spielwiese von ungeheilten Pastoren ist, die denken, sie sind wichtig, wenn ihre Gemeinde wächst. Das kann nicht sein. Das bedeutet, sie haben in der Tiefe das Evangelium noch gar nicht verstanden und sie ziehen ihren Wert aus der Größe ihrer Gemeinde. Und deswegen sind sie frustriert, weil die Gemeinde nicht so wächst. Und was kommt dann alles aus dem Druck und Zwang und höher, schneller, weiter, damit endlich etwas gebaut wird, was mich zufriedenstellt? Der Wert ist nicht in dem, was sichtbar ist von dem, was wir tun. Der Wert liegt im Herzen Gottes. Und wir sind wichtig und wir sind wertvoll für Gott. Nicht, weil wir beeindruckende Dinge tun, weil wir eine große Gemeinde haben, weil wir ein prächtiges Missionswerk haben oder Dienste haben, sondern wir sind wichtig, weil wir verstanden haben, für Gott sind wir wichtig und wir haben schon Bedeutung. Wir müssen nicht arbeiten, um Bedeutung zu erlangen. Wir haben schon längst Bedeutung. Okay, so die große Frage ist, was muss passieren, damit die Gemeinde in die Reife kommt? Was fehlt? Was braucht es? Wenn wir nur erstmal lernen, die richtigen Fragen zu stellen, dann kann der Heilige Geist uns leiten. Jesus betet, Johannes 17, Vers 17, für uns, für die Gemeinde, Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heiligen heißt absondern für Gott, heißt in tiefe Übereinstimmung kommen, gebrauchsfähig sein für Gott. Das ist Heiligung. Und diese Heiligung kommt durch Wahrheit. Warum kommt sie nur durch Wahrheit? Weil das, was uns abhält, das zu sein für Gott, sind die Lügen. Und die Wahrheit deckt die Lügen auf und überwindet die Lügen. Die Wahrheit macht frei. Und deswegen betet Jesus, dass die Gemeinde geheiligt werden soll durch die Wahrheit. Veränderung und geistliche Fortschritte kommen nur zustande beim Individuum und im Volke Gottes allgemein. Kommen nur zustande, wenn Lügen aufgedeckt werden. Und die Person oder die Gemeinde oder die Bewegung oder wer auch immer von diesen Lügen Abstand nimmt und diese Lügen durchschaut und ablegt. Und im Moment sind so viele Lügen. Die Psychologie in der Seelsorge, die Managementprinzipien in den Fragen der Gemeindeleitung. Ja? So viele Dinge, die aus der Welt kommen, die nicht vom Himmel kommen, die aus dem Geist des Humanismus kommen, ja? Die aus Kräften kommen, die gegen Gott sind, werden benutzt, weil man hofft, damit könnte man irgendwas erreichen. Das sind Täuschungen, das sind Lügen. Ja? Und niemand benutzt Lügen vorsätzlich und sagt, haha, was geht mich die Bibel an? Ich wähle lieber die Lüge. Niemand tut das. Er wählt die Lüge, weil er glaubt, das ist gut und das funktioniert und das ist richtig und das ist akzeptabel. Es sind Täuschungen. Es sind dämonische Täuschungen. Und nur die Wahrheit, die Offenbarung der Wahrheit kann uns dahin führen, hey, wir haben immer gedacht, das ist gut. Und jetzt erkennen wir, das ist überhaupt nicht gut. Wie viele Seelsorgetechniken gibt es heutzutage? Und immer mehr wird Anleihe gemacht, außer Esoterik. Statt zu sagen, hey, das Wort heilt, die Wahrheit macht frei. Wir brauchen das Wort, wir brauchen keine neue Bewegung von Seelsorge und keine neuen Techniken und keine neuen Prinzipien. Wir müssen nur endlich mal in das Wort gehen und dem Heiligen Geist erlauben, uns das Wort klar und deutlich zu machen. Das ist, was wir brauchen. Aber im Moment scheint es so zu sein, man rennt überall hin, bloß nicht zum Wort, bloß nicht zum Heiligen Geist. Und man hat tolle Ideen und kann die vermarkten, kann damit sogar Geld machen, kann sich einen Namen machen. Und es dauert manchmal Jahrzehnte, bis dann erkannt wird, es war doch ein Irrweg, es hat nicht funktioniert. Aber da winkt schon die nächste Welle, da winkt schon der nächste Trick, die nächste sensationelle neue Bewegung und das neue Ding. Und man kommt nie dahin, innezuhalten. Warum hat das Alte nicht funktioniert? Wie kam es überhaupt dazu, dass wir getäuscht wurden, dass wir überhaupt geglaubt haben, dass das von Gott sein könnte und dass das funktionieren könnte? Was war mit uns eigentlich los, dass wir das nicht gecheckt haben? Nein, da ist schon die nächste Welle, die nächste neue Modegeschichte und man springt auf den nächsten Zug und reitet die Welle wieder für ein paar Jahre, 10, 15 Jahre. Ich sage dir, in 42 oder fast 43 Jahren, man sieht eine Menge von Wellen. Was da alles kommt und geht. Ja? Und alles ist immer das Heil. Ja? G12 vor etlichen Jahren war das große Heil. Ja? Ich kenne keine einzige Gemeinde in Deutschland, die wirklich damit Erfolg gehabt hat. Aber viele Gemeinden hat es zerlegt. Ja? Und es hat totales Chaos gegeben über diese Dinge. Man versucht immer Methoden, man versucht immer irgendwelche Tricks, man versucht immer irgendwelche Strickmuster zu übernehmen von irgendwo. Ja? Und hofft, das ist dann das Ding. Ja. Wann hört das endlich einmal auf? Ja. Das Ding, das es braucht, ist die Bibel. Da ist schon alles drin. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht irgendwelche absolut ausgetüftelten, wie sagt es im Englischen, sophisticated, wie soll man das übersetzen? Caro, hilf mir, du kannst Englisch. Also ausgeklügelte, hochkomplizierte Gebilde und Konstrukte und so weiter. Das einfache Wort, mehr brauchen wir nicht, aber das in der Tiefe vom Heiligen Geist erleuchtet und lebendig gemacht. Das ist, was wir brauchen. So, der Punkt ist, die Hilfe Gottes kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Nicht, dass wir neue Dinge auf dem Markt entdecken und neue Prinzipien erforschen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Errettung kommt durch die Erkenntnis der Wahrheit. Das ist eine von vielen, vielen Schriftstellen, wo es eine Aufzählung gibt. Und das zweite gibt die nähere Erklärung des ersten. Wenn du das Prinzip mal verstanden hast, dass das etwas ist, wie Gott sein Wort aufgebaut hat, dann wirst du viele, viele Schriften in einem neuen Licht sehen. Zwei Dinge werden aufgezählt, die scheinbar miteinander nichts zu tun haben. Aber das zweite erklärt, wie das erste funktioniert. Ja. Die Menschen werden gerettet, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Errettung kommt nicht einfach, Gott sagt, ah, da ist die Not, er drückt auf den Rettungsknopf und dann ist die Rettung da, sondern er schickt sein Licht, er sendet seine Wahrheit. Er macht die Lügen offenbar, weil die Lügen uns in die Bredouille gebracht haben. Und dann kommt die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Das ist, wie Gott eingreift im Individuum und in seiner Christenheit. Und da sind so viele Lügen und so viele Traditionen und so viele Vorstellungen. Und manchmal denkt man, ja, wann wollen wir mal zum Wort gehen? Ja? Der allergrößte, wahrscheinlich mehr als 99% der Gemeinden zumindest, was Mitteleuropa angeht, wird geleitet von einem Pastor. Wo kommt das her? Wenn du das historisch zurückverfolgst, das kommt von der katholischen Kirche. Weil in der Apostelgeschichte war es ganz anders. Ja? Aber das stellt niemand in Frage. Niemand sagt, komm, wir gehen mal zurück zum Wort. Wir gucken mal, was Gott wirklich gesagt hat. Das ist wie ein ungeschriebenes Gesetz. Das wissen wir doch alle, dass eine Gemeinde von einem Pastor geleitet wird. Woher wissen wir das? Wenn wir auf die vorige Generation schauen und die schaut auf die vorige Generation und die schaut auf die vorige. Aber wenn wir ins Wort schauen, sehen wir etwas ganz anderes. Ja? So, das ist nur ein Beispiel. Man könnte manche andere auch erwähnen, wo wir mit Selbstverständlichkeit Dinge tun, die das Gegenteil sind oder weit weg sind von dem, was Gott in seinem Wort schreibt. Aber niemand macht sich Gedanken. Ja? Und ich habe es ein paar Mal ausgetestet, im Pastorenkreis mal so eine kleine Bombe hochgehen zu lassen. Brüder, was machen wir mit der Tatsache, dass im Neuen Testament keine einzige Gemeinde von einem Pastor geleitet wird? Das kommt überhaupt nicht gut an. Das sind Festungen, das sind Überzeugungen, die sind so stark und so fest, dass niemand auf die Idee kommt, wollen wir die mal prüfen. Weil das weiß man doch. Wieso weißt denn du das nicht? Das weiß man doch. Vorurteile heißen Vorurteile, weil man ein Urteil getroffen hat, bevor man überhaupt geprüft hat. Und weil Vorurteile nicht überprüft werden, deswegen sind sie so langlebig. Und deswegen sind sie so gefährlich. Ein Vorurteil ist ein Urteil, das gefällt wird, bevor man überhaupt geprüft hat. Man weiß das einfach. Ja. So wollen wir es Acht haben auf Vorurteile, wollen wir Acht haben auf unsere Vorstellungen, unsere Ideen. Ja. Das mit dem Pastor war nur eines. Es gibt viele, viele, viele andere Dinge. Ja. Nimm die ganze Idee von Jüngerschaft. Wie viele Gemeinden praktizieren wirklich Jüngerschaft nach dem Neuen Testament? Die allermeisten Gemeinden bis heute tun das nicht. Dank sei Gott, dass jetzt in den letzten Jahren aus verschiedenen Ecken es neu eine Betonung zu geben scheint in Bezug auf Jüngerschaft. Aber noch bis vor 10, 15, 20 Jahren in charismatischen Kreisen, Jüngerschaft war ein schlimmes Wort. Weil wir wissen ja, das hat damals Derek Prince und Bob Mumford versucht und das ist ja in fürchterliche Kontrolle ausgeartet und das ist was ganz Schlimmes. Also das haben wir schon hinter uns und das wissen wir, dass das nicht gut ist. Vorurteile. Nur weil Leute eine Sache falsch anpacken, heißt es nicht, dass das Thema in sich verkehrt war. Ja? Und es gibt keine Gemeinde ohne Jüngerschaft im Neuen Testament. Aber die allermeisten Gemeinden sind Ereignis oder Event oder Gottesdienst bezogen. Und sie sind kein lebendiger Organismus, wo man sich umeinander kümmert und wo man die Leute anleitet in einen göttlichen Lebensstil. Ja, all das, was die Bibel sagt, das findet nicht statt. Ja? Die älteren Schwestern unterweisen die jüngeren Schwestern, wie sie ihre Männer lieben sollen. Und natürlich, die Brüder brauchen auch solche speziellen Klassen, vielleicht noch mehr. Ja, das findet alles nicht statt, weil Hauptsache, die kommen am Sonntag. Und es gibt Pastoren, die haben Ordner, die sind nur dafür da, am Sonntag die Plätze zu zählen, die besetzt sind. Und geben ihm den Report, heute waren wieder so und so viele Leute im Gottesdienst. Super, Ziel, Glaubensziel erreicht. Ja. Weil man hat lange gebetet, dass endlich so und so viele Leute, du denkst, das ist ein Witz. Das ist wirklich so. Das habe ich viele, viele Male erlebt. Da werden die Sitze, die besetzt sind, gezählt. Und man freut sich, dass man vorwärts kommt. Ja, aber wer sitzt auf den Sitzen und kommen die vorwärts? Das ist doch die Frage. Oder sitzen dieselben gebundenen Leute immer noch auf denselben Plätzen? Das ist doch der entscheidende Punkt. Oder hört das Maß an Gebundenheit, das Maß an Sünde, ist das rückläufig? Und im Moment ist es Im Gegenteil, immer mehr zunehmend. Und das wisst ihr alle. Denkt an die Zahl der Scheidungen, auch gerade unter Leitern. Vor 43 Jahren war das ein seltener Skandal, dass ein Leiter sich geschieden hat. Und dann war klar, das geht jetzt nicht einfach so weiter mit seinem Dienst. Der wird zur Seite genommen, der braucht Heilung, der braucht Wiederherstellung, der braucht Hilfe. Das geht nicht einfach so nahtlos weiter. Heute haben wir das führende Leute, die Rang und Namen haben, trennen sich von ihrer Frau, gehen die mit der Sekretärin oder der Lobpreisleiterin und heiraten die und ihr Dienst geht nahtlos weiter. Und seine Kumpels schreiben noch einen Brief und sagen, in Bezug auf seine Ehe ist ihm natürlich nichts vorzuwerfen, also die erste Ehe. Das sind schon Mafia-ähnliche Strukturen. Vielleicht denkst du, es ist zu krass. Aber ich gehe nicht in Details. Und wie sieht Gott das alles? Und was sagt er? Naja, Hauptsache, die treffen sich am Sonntag. Hauptsache, diese Dienste gehen weiter. Ist das, wie Gott die Sache sieht? So, Paulus sagt, wir sollen nicht gleichförmig sein der Welt, angepasst sein an die Welt. Und wie schaffen wir das? Wie kommen wir raus aus der Anpassung an die Welt? Indem wir verändert werden durch Erneuerung unseres Sinnes. Das heißt, indem wir endlich einmal die Dinge so sehen, wie Gott die Dinge sieht. Und nicht, wie wir die so sehen. Ja, sondern wir suchen Gottes Perspektive, wir suchen Gottes Gedanken und wir denken Gottes Gedanken. Anders kommt man aus der Anpassung an die Welt nicht heraus. Und die Welt war noch nie der Freund der Gemeinde. Die Welt hat noch nie wertvolle Dinge uns gegeben, die wir gebraucht hätten, die wir von Gott nicht gekriegt haben. Aber jetzt haben wir sie bekommen und jetzt können wir wirklich loslegen und Reich Gottes machen. Was ist das für eine Idee? Was steht für ein Gottesbild dahinter? Gott gibt uns einen Auftrag, aber lässt uns im Stich. Aber dank sei Gott, wir haben die Psychologie. Dank sei Gott, wir haben Management-Erfahrungen und wir können lernen von all diesen Quellen. Was für eine Idee. Hat Gott die Gemeinde verlassen? Hat er gesagt, Hauptsache, er nennt das Ding Gemeinde. Hauptsache, am Sonntag ist irgendwie ein bisschen was los und der Rest, das ist mir doch alles egal. Was für ein Gott hat man? Worum geht es ihm überhaupt? Und geht es uns um das, worum es ihm geht? Nur wenn die Wahrheit durchbricht, wenn die Wahrheit hell scheint, wenn die Wahrheit die Lüge als Lüge brandmarkt und offiziell ächtet und erklärt, dann kann es Fortschritte geben. Die Wahrheit muss Lüge konfrontieren. Sonst gibt es keine Trennung von Lüge und Wahrheit. Und Gott will keine Vermischung. Das ist doch so ein roter Faden durch die Bibel. Das hat er Israel beigebracht. In allen möglichen Bildern und Anweisungen und so weiter. Er will keine Vermischung. Ja? Und schon gar nicht Vermischung. Denkt an all die Gebote. Gestern haben wir ein bisschen davon gehört. Ja? Sich irgendwie anzupassen an die heidnischen Nationen. Ja? Weil er sagt, wenn ihr mit denen Gemeinschaft habt, ich verspreche euch, eure Söhne werden deren Töchter nehmen und die nächste Stufe ist, eure Kinder werden deren Götzen anbeten. Es beginnt mit Gemeinschaft und es endet mit Götzendienst. Das ist so klar im Worte Gottes. Und deswegen gibt es diese markanten Aufrufe zur Absonderung im Neuen Testament. Und wir haben nichts mit Philosophie zu tun. Wenn Paulus den Begriff Philosophie nimmt, ist das was ganz Schreckliches. Ist es etwas, was aus der Welt kommt, was niemals irgendwie geeignet ist, Reich Gottes zu bauen? So, die Wahrheit muss hell scheinen. Und dafür braucht es Kampf. Dafür braucht es Menschen, die sich dafür einsetzen. Judas ruft uns auf, für den Glauben zu kämpfen. Der Glaube selber ist in Gefahr. Wodurch ist der Glaube in Gefahr? Er erklärt es ganz klar. Leute haben sich heimlich eingeschlichen. Und sie sind werden gesehen. Heimlich heißt nicht, die sitzen in letzter Reihe und die Hutkrempe runtergezogen, den Kragen hochgeschlagen und da sitzt eine seltsame Person und keiner kennt die. Und bevor der Gottesdienst zu Ende ist, komm, wir haben jetzt noch Gemeinschaft, grüßt der Nachbarn, sind schon wieder raus. Das meint er nicht. Die sind vorne auf der Kanzel. Heimlich bedeutet, keiner kriegt mit, was die eigentlich tun, was für eine Agenda die haben. Ja. Und was tun diese Leute? Sie verdrehen, sie pervertieren die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes, die gegeben ist, um uns zu lehren, weltliche Begierden zu verleugnen, wird auf einmal verdreht in Ausschweifung, in einen Freifahrtschein für die Sünde. Und das ist exakt, was passiert. Wenn du da Aussagen dir anhörst von der modernen sogenannten Gnadenbewegung, dann kannst du nur sagen, erbarme dich, Herr, wie kann das sein, dass jemand, der sich jahrzehntelang Christ nennt, dass der zu solchen Ideen kommt, dass der das Wort so verdreht und selber verdreht ist und dann andere verdreht. Wie kann so etwas sein? Und wie kann das sein, dass das Bestseller sind, die ihm aus der Hand gerissen werden und er mächtig viel Kohle damit machen kann? Und die Leute feiern den wie ein Superstar. Wie kann so etwas sein? Es gibt nur eine einzige Erklärung. Wir kennen Gott nicht wirklich. Nur vom Hörensagen, nur von der Ferne, nur von den Vokabeln her. Aber nicht von Angesicht zu Angesicht. Und sein Eifer ist nicht in unserem Herzen. Und seine Liebe zur Wahrheit ist nicht in unserem Herzen. Und sein Hass auf die Lüge ist nicht in unserem Herzen. Das ist die einzige Erklärung, die du finden kannst, wie das sein kann, dass Christen Bestseller kaufen und lesen und verteidigen, die aus dem Geist der Finsternis geschrieben sind und die Lügen enthalten, die Menschen total in die Irre führen. Das ist die einzige Erklärung. Der größte Mangel, den wir haben, ist, Gottes Wesen ist so wenig bekannt. Gottes Hass auf die Sünde, wie wohl das so klar ausgedrückt ist, indem er den ganzen Zorn über die Sünde der Menschheit an seinem Sohn ausgelassen hat und seinen Sohn nicht verschont hat. Aber wir kennen das nicht aus Erfahrung. Wir kennen den heiligen Gott nicht. Wir haben es verlernt zu zittern vor ihm. Auf den will ich sehen, der zittert vor meinem Wort. Heute wird nicht mehr gezittert, heute wird gelacht. Wird gespottet. Und es gibt christliche Kreise, die sich geisterfüllt nennen. Und dort sind Worte wie Gehorsam, Heiligung, Fasten. Das sind schlimme Wörter, die darf man nicht benutzen. Wenn du denkst, das ist übertrieben, das ist an manchen Stellen heute in unserem Land die Realität. Und wenn ein Christ da ist und sagt, ich will rein leben, und du bist aber ganz schön gesetzlich. Ja? Und er sagt zur Clique, Freunde, macht, was ihr wollt, aber ich gehe mit euch in diesen Film nicht. Na, du musst wieder der Heilige sein und du bist wieder ganz besonders. Und du denkst, du kennst Gott. Ja, er kennt mindestens Gott ein bisschen mehr als sie, die keine Gottesfurcht haben. Ja. Da sind wir heute, wo so kostbare Begriffe wie Gehorsam und heiliges Leben verspottet wird, verachtet wird, in den Dreck gezogen wird. Ja, wo man Witze machen kann. Über solche heiligen Dinge. Das ist unser Zustand. Ja. So Judas fordert uns auf, fordert mich auf, fordert dich auf, für den Glauben zu kämpfen. Ja. Was heißt das konkret? Das heißt, die Lügen der falschen Lehrer nicht zu akzeptieren für sich selber und die anderen davor zu warnen und Lüge, Lüge zu nennen. Aber das ist heute nicht opportun. Da richtest du ja. Da bist du ja nicht in der Liebe. Und man hat so seine Schlagworte und Slogans, statt zu sagen, ja, was hat Jesus getan? Was haben die Apostel getan? Was haben die Apostel gesagt, was wir tun sollen? Das alles zählt nicht, sondern man hat seine Ideen von Liebe und die sind auf dem Thron und die sind natürlich richtig. Und da wird eine Liebe gepredigt und propagiert, die weit, weit, weit weg ist von der Liebe Gottes. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Die Festungen, die der Feind mitten in der Gemeinde, in die Gemeinde hineingebaut hat, können identifiziert werden als Bollwerke des Feindes und können niedergerissen werden. Das ist eine der grandiosesten Aussagen in der Bibel, dass man Gedanken gefangen nehmen kann. Was sagt die Welt über Gedanken? Die Gedanken sind frei. Ja? Und Gedanken sind auch harmlos. Und Namen sind Schall und Rauch und es bedeutet alles nichts. Ja? Die Bibel sagt etwas total anderes. Und wir können Gedanken gefangen nehmen. Das heißt, wir können ihnen den Garaus machen. Wir können ihnen den Lebenssaft klauen. Und wir können dafür sorgen, dass sie verdorren und zusammenbrechen und zu Asche werden. Das können wir tun mit Lügengedanken. Und das ist die Aufgabe der Beter. Das ist die Gebetsarmee, die Gott bauen wird. Sie wird die Gemeinde befreien. Sie wird die Lügen zerbrechen. Und die Höhen, die aufgebaut worden sind, für welchen Grund? Um die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Sie wird diese Festungen niederreißen. Und dann was? Dann sieht das Volk Gottes, wie Gott wirklich ist, weil die Lügen zerstört sind. Bestimmt warst du schon mal irgendwie im Gebirge unterwegs und da gibt es das interessante Phänomen. Da kannst du Hügel haben, die ein paar hundert Meter hoch sind. Und dahinter erheben sich die schneebedeckten 4.000 oder 5.000er, je nachdem, wo du unterwegs bist. Ich denke jetzt gerade so an das Karakol-Gebirge, da in Kirgisistan, da geht es gleich auf die 4.000er oder so. Du kannst vor einem Hügel stehen, der ein paar hundert Meter hoch ist. Und du siehst die mächtigen Kolosse dahinter nicht mehr. 300 Meter Hügel, wenn du dicht genug davor stehst, versperren dir den Sicht für einen 4.000er. Und das ist, was bildlich geschieht. Lächerliche Hügel, die nichts bedeuten, sind aufgebaut worden und sie verhindern den Blick auf die majestätischen Berge und Gebirgsmassive der Herrlichkeit und des Wesens Gottes. Und diese Hügel müssen eingeebnet werden, damit man endlich wieder sehen kann. Nicht einmal, entschuldige bitte, wir haben einen Schweizer unter uns, aber ich sag's trotzdem, ein Aufkleber, das stand auf der Stoßstange des Autos. Weg mit den Alpen, wir fordern freie Sicht aufs Mittelmeer. Und das können wir nehmen für uns. Weg mit den lächerlichen Hügeln. Wir wollen die Gebirgsmassive wieder sehen. Wir wollen das Echte, das Große, das Erhabene, das Staunenswerte, das Ehrfurchtgebietende an Gott wieder sehen. Und dafür müssen die Hügel eingeebnet werden. Was haben wir vorhin gelesen? Die Gemeinde wird ein Dreschwagen werden und sie wird Berge zermalmen, wie Spreu machen. Dann liegt es nur noch wie so ein bisschen Rindenmulch irgendwie so vorne vor. Das macht überhaupt nichts. Ja, aber wir sehen wieder klar. Ja, die Perspektive ist frei. Das ist die Aufgabe der Gebetskämpfer. Das ist, warum es eine Gebetsarmee geben muss und geben wird. Und du sagst, ja, wann fängt die an? Die hat schon begonnen und du bist eingeladen, dort mit teilzunehmen. Und du wirst erleben, wenn du anfängst, dich zu identifizieren mit den Gebetsanliegen Gottes, der Rückenwind des Heiligen Geistes kommt wie niemals zuvor. Und du spürst, während du deine kleinen Gebetchen bringst, das ist richtig, das ist sinnvoll, das bedeutet etwas, das schafft Ewigkeitswerte. Das ist etwas, was Gott wohlgefällig ist. Ich bin mit etwas engagiert, was wirklich Frucht bringen wird, was wirklich funktionieren wird. Ob andere das wissen, ob andere mir applaudieren, interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich weiß eins, das ist Gott wohlgefällig. Und der Heilige Geist gibt mir Bestätigung immer und immer wieder. Das ist, worum es geht. Und daran hast du teil. Und darüber freue ich mich so sehr. Und dein Lohn wird groß sein. Das ist, was wir brauchen. Und das ist, was der Herr dabei ist zu tun. Und das wird sich in den kommenden Jahren formieren. Weil das Chaos wird immer mehr zunehmen. Wir sind noch lange nicht im Maximum angelangt. Es wird einen gewaltigen, massiven Einbruch der Esoterik geben in die pfingstlich-charismatische Welt. Der hat schon begonnen. Aber das ist nur der Anfang. Und viele werden nichts mehr wissen und verstehen und unterscheiden können. Und sie werden mit offenen Armen die schrecklichsten Dinge akzeptieren, weil sie Gott nicht kennen und weil sie sein Wort nicht kennen. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes, sagt Jesus. Die Schriften und den Heiligen Geist brauchen wir, um Gott wirklich kennenzulernen. Und im Wort sehen wir, dass Gott arbeitet durch sein gesprochenes Wort. So ist die Schöpfung entstanden, die Galaxien, so ist dieser Planet entstanden, so ist alles entstanden. Und dann kam Jesus und der sprach, Baum verdorre und der Baum verdorrt. Ja. Und Jesus handelte, sei geheilt und die Heilungskraft Gottes war in seinen Worten und hat gewirkt. Und dann hat er seinen Jüngern gesagt, und ihr macht jetzt weiter, wo ich aufgehört habe. Wenn ihr zu dem Berge sprecht, hebt dich auf und stürzt dich ins Meer. Er wird euch gehorchen. Berge müssen versetzt werden. Berge müssen eingeebnet werden. Berge müssen verschwinden. Berge brauchen wir nicht. Wir brauchen die großen, herrlichen Gebirgsmassive, nicht die Hügel des Feindes, die er dahingestellt hat. Und wir können Berge befehlen und die können sich versetzen. Das ist, was Jesus sagt. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Jesaja 59. Das ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf euch ruht und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht mehr weichen, noch vom Mund deiner Kinder und Kindeskinder von nun an bis in Ewigkeit. Was ist der neue Bund? Gottes Geist auf dir und sein Wort aus deinem Mund. Das gesprochene Wort Gottes, das in Übereinstimmung mit ihm ist, das unter der Führung des Heiligen Geistes gesprochen wird und das der Heilige Geist bestätigt, das nennt man Gebet. So will Gott, dass die Gemeinde lernt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Um das geht es. Galater Kapitel 6, Vers 9 und Vers 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegen alle, am meisten aber, Priorität Nummer 1, gegen die Hausgenossen des Glaubens. Das ist unsere allererste Verantwortung, ja, Gutes tun für unsere Geschwister im Glauben. Und Fürbitte ist eine ganz besonders wirksame Form des Gutes tun. Und Gott ruft uns auf, wir sollen beten für das Volk Gottes. Nehemia Kapitel 4. Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, furchtbaren Herrn und streitet für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Wir sollen an den großen Gott denken, der schon so viele machtvolle Taten getan hat, sollen dadurch ermutigt werden. Und dann kämpfen wir für unsere Brüder, wir kämpfen für unsere Söhne und Töchter und die Häuser. Wir kämpfen, wir sagen, das ist nicht egal, wir überlassen das nicht alles dem Feind, sondern wir stehen auf. Jesaja 42 ist eine powervolle Aussage. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind in Löchern gefesselt allesamt und in Kerkern versteckt. Sie sind zur Beute geworden und kein Erretter ist da, zur Plünderung. Und niemand spricht, gib wieder heraus. Und wenn wir das lesen und wenn wir lernen, die Bibel zu lesen, Händchen halten mit dem Heiligen Geist, dann wird der Heilige Geist sagen, doch, jetzt werden welche aufstehen, die sagen, Feind, gib wieder heraus, genug mit den Plünderungen, genug mit der Beraubung, genug mit den Kerkern, jetzt stehen Menschen auf und du bist einer von ihnen. Und du kannst mit deinen Gebeten etwas tun. Und bitte lass uns doch an unsere eigene geistliche Entwicklung denken. Und das, wenn wir das bedenken, das macht uns so viel Mut. Wenn du heute, wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, dann kannst du zurückschauen zu Ideen, zu Konzepten, zu Lehren, die du einmal geglaubt hast und von denen du heute weißt, die sind überhaupt nicht Bibel. Die kommen überhaupt nicht von Gott. Die hörten sich christlich an, die hast du einfach übernommen, weil andere dir das erzählt haben. Aber jetzt siehst du, das ist überhaupt nicht Bibel. Da kannst du solche Dinge zurückschauen und sagen, wie konnte das sein, obwohl ich doch die Bibel hatte, wo ich das alles ganz klar erzählen kann. Trotzdem habe ich dieses Zeug geglaubt. Es gibt Menschen, die sind Jahrzehnte gläubig und sie glauben, Sprachenreden ist eine ganz schlimme Sache. Und man muss sich davor in Acht nehmen und auch vor Menschen, die in Sprachenreden, am besten irgendwie Körperkontakt vermeiden und irgendwie auf Abstand sein, weil das könnte ja der Schwarmgeist überspringen. Du denkst, das ist lustig oder das ist ein bisschen extrem und das ist ein bisschen... Unsere Kinder waren auf einer christlichen Schule. Und die war evangelikal geleitet. Und da gab es Eltern, die haben Angst gehabt, dass unsere Kinder beim Spielen aus Versehen, wie Kinder das tun, deren Kinder irgendwie berühren. Und dann könnte der Schwarmgeist überspringen. Du denkst, das ist Mittelalter, das kann doch nicht sein. Wie gibt es so etwas? Wo ist eine solche Art von böser Geist in der Bibel beschrieben, der durch bloße Berührung oder Handschlag oder so etwas überspringen könnte? Wo gibt es das in der Bibel? Aber da wird ein mächtiger Geist aufgebaut, den es überhaupt nicht in der Bibel gibt. Und der ist so raffiniert. Der bringt Menschen dazu, die Bibel zu lesen, zu beten, Zeugnis zu geben, heilig zu leben. Alles wie der Heilige Geist. Nur, es ist nicht der Heilige Geist. Das ist das Gemeine, das ist das Hässliche. Aber was der tut, ist alles genau wie der Heilige Geist. Nur, es ist eine gewaltige Verführung. Und die, die sagen, die Geistesgaben haben aufgehört, die haben die Erkenntnis zu unterscheiden, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Ich glaube manchmal, wenn irgendwelche Journalisten die christliche Szene irgendwie recherchieren, die sagen, das kann eigentlich nicht sein, wie krank das alles ist. Das kann eigentlich nicht sein, dass Menschen, die vernünftig sind, die vielleicht sogar ein bisschen Bildung haben, dass die zu solchen abstrusen Ideen kommen. Das gibt es eigentlich überhaupt nicht, wie man so verrückt sein kann. Aber das gibt es leider noch. Aber die Gemeinde wird zur Einheit des Glaubens kommen, zur vollen Reife der Erkenntnis Christi. Und wie wird sie kommen? Indem eine Gebetsarmee sich rufen lässt vom Herrn und ausbilden lässt und anfängt, die Höhlen zu attackieren und die Festungen niederzureißen, die das Volk Gottes im Gefängnis hält. Und weil wir sagen können, hey, wir waren auch in Irrtümern, wir waren auch in Täuschungen. Und ich denke, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. 20 Jahre von jetzt, wir schauen zurück, weißt du noch damals, wir winken 2017. Wir haben gedacht, wir sind schon so advanced, wir sind schon so ganz vorne und so fortschrittlich und frei von jeglichen Traditionen. Kannst dich noch erinnern, damals haben wir wirklich geglaubt. Ja. Und was ist seitdem alles passiert und was hat Gott getan und uns die Augen aufgetan? Wir sind auch noch nicht fertig. Und da sind viele andere, die meinen das aufrichtig und sie wollen Jesus dienen. Und sie sind belogen worden, sie sind betrogen worden. Man hat ihnen mit aller Ernsthaftigkeit Lügen verkauft und die waren so gutgläubig und haben das einfach genommen. Und so wie du die Augen geöffnet bekommen hast über bestimmte Traditionen und Lügen, können sie das auch noch. Und vor dir waren auch andere, denen die Augen geöffnet worden sind. Und nach dir sind auch welche. Ihr Lieben, seit Jahren beschäftigt mich dieser Gedanke. Es wird einen massiven Einbruch des Heiligen Geistes im evangelikalen Lager geben. Weil da ist eine Entschiedenheit für Jesus, die du häufig in den charismatisch-pfingstlichen Kreisen nicht findest. Das Einzige, was ich finde, wozu ich Ja und Amen sagen kann, was irgendwie biblisch fundiert ist an Warnungen über die Ökumene, finde ich in evangelikalen Kreisen, nicht in pfingstlich-charismatischen Kreisen. Also mal meine Schrift jetzt abgenommen, ja. Das klingt jetzt wirklich blöd, ja, das weiß ich, ja. Und ich weiß, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die so ticken wie ich auch, ja. Aber wenn du Literatur suchst, ja, dann findest du das bei unseren evangelikalen Brüdern. Und sie sind so klar über Ökumene und was die Sicht Gottes darüber ist und so weiter. Und paradoxerweise gleichzeitig sind wir die, vor denen sie warnen. Das ist doch alles verrückt. Aber Gott wird ihnen begegnen. Gott wird sie heimsuchen. Ja. Und ich freue mich ungemein, dass im nächsten Anfang des Jahres ich zum allerersten Mal die Gelegenheit habe, in einem evangelikalen Bibelinstitut zu lehren. Zum allerersten Mal. Und ich glaube, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack und ein kleiner Anfang von einer Tür, die Gott auftun wird. Und seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit dieser Gedanke. Und es wird kommen. Gott wird Licht geben und die Bedrängnis wird so stark werden. Die Verfolgung wird von den Medien wird so massiv werden, dass unsere lieben Brüder sagen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir nicht standhalten. Wir wollen, aber wir können nicht. Wir brauchen eine andere Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt und werdet meine Zeugen sein. Und dann sagen sie, wohl oder übel, dann beißen wir halt in den sauren Apfel. Aber wir wollen Jesus treu sein. So stelle ich mir das vor, so wird das kommen. Ja? Das ist nicht normal, dass Menschen, die intelligent sind, die lesen können, Angst haben vor dem Heiligen Geist. Auf welche Schriftstelle gründet sich das? Auf welche Aussage im Wort? Und doch gibt es so viele Leute, die Angst haben vor dem Heiligen Geist. Und mit keiner Schriftstelle ist das zu belegen. Das kannst du nur erklären, wenn du sagst, irgendwo mischt der Teufel mit. Anders kann man das nicht erklären. Das ist ein übernatürliches Phänomen. Und diesem Teufel muss das Handwerk gelegt werden. Und das tun die, die verstehen, das ist ein Werk des Teufels. Das tun nicht die, die das Werk des Teufels für ein Werk des Heiligen Geistes halten. Das ist unsere Herausforderung. Festungen müssen niedergerissen werden. Und es wird eine Schwerpunktverschiebung stattfinden. Und die Art, wie wir Gottesdienste feiern und was wir denken, was in einer Versammlung vorkommen soll, wird sich dramatisch verschieben. Und wir werden kriegerischen Lobpreis haben, wir werden Festungen attackieren, wir werden in Fürbitte gehen und das in einem ganz normalen Sonntagmorgen-Gottesdienst, sodass die Leute nicht wissen, ja, bin ich jetzt hier in der Gebetsstunde oder bin ich jetzt im Gottesdienst oder was ist das gerade hier das Programm, weil der Heilige Geist einfach die Art und Weise, wie wir leben, verändern wird. Und uns Verantwortung geben wird aufs Herz. Und wir werden uns einsetzen und werden unseren Teil tun. Ihr Lieben, die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, wird sich verändern. So ganz schnell nenne ich einige wenige Festungen. Oh, wir haben noch Zeit, es ist 11:05. Und wenn ich es dann schaffe, dann nenne ich noch ein paar konkrete Gebetsanliegen zum Schluss. In großer Breite gibt es ein falsches Verständnis von Nachfolge. Und einem Großteil von Gläubigen ist nicht klar, dass Christsein identisch ist mit einer Hingabe, mit einer Willigkeit, der Wahrheit zu gehorchen. Sie trennen Gehorsam von Glauben an Jesus. Ich habe Jesus als Retter angenommen. Und ich sage, und ist er auch dein Herr? Ja, das ist ein anderes Thema, da arbeite ich gerade dran. Ja. Jesus ist nicht dein Retter, wenn er nicht dein Herr ist. Von was rettet er uns denn? Er rettet uns vom Ungehorsam. Er rettet uns von der engen Gemeinschaft mit dem Teufel. Das ist die Rettung. Die Sünde besteht in Ungehorsam und in Unabhängigkeit und die Rettung besteht in Hingabe an Gott und Unterordnung unter seinen Willen. Ja? Und das ist ein dämonisch inspiriertes Konstrukt. Ja, Jesus nehmen wir erstmal als Retter an und dann überlegen wir, ob wir vielleicht dann irgendwie später noch praktische Schritte in der Nachfolge gehen und vielleicht sogar noch irgendwie gehorsam sein sollten oder so. So etwas gibt es nirgendwo in der Bibel. Das falsche Verständnis von Nachfolge kommt einfach aus einer falschen Verkündigung. Und die falsche Verkündigung kommt aus falscher Motivation. Ich will eine große Gemeinde, ob die alle heilig leben, ob die Gott kennen, ob die Jünger sind, ist mir egal. Hauptsache erstmal, das Haus ist voll. Ein Zitat, was mich nicht wieder loslässt. Einer der bekannten geistlichen Leiter in unserem Land, Pastor einer Gemeinde. Seit ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist das Haus voll. Und seine Leute sind so gehirngewaschen, dass sie noch applaudieren über so etwas. Da ist nicht einer, der buh ruft. Da ist nicht einer, der aufsteht und sagt, Pastor, tu Buße über diese Gotteslästerung. Nicht einer. Hunderte von Leuten können noch klatschen und begeistert sein, sind wie besoffen. Aber er gilt als einer der Top 20 in unserem Land. Ja, hallo, wo sind wir denn? So, falsches Verständnis von Nachfolge habe ich eben schon eigentlich erwähnt. Angst vor dem Heiligen Geist, dann ein ganz mächtiges Ding. Geboren aus der Hölle, eine falsche Liebe, ein falsches Verständnis von Liebe. Und da wird sogar gelehrt und gepredigt, egal was du falsch siehst an deinem Bruder, es ist nicht deine Aufgabe hinzugehen und zu korrigieren. Du sollst lieben und lieben und lieben und für ihn beten und der Heilige Geist wird ihn überführen und der Heilige Geist wird ihn zurechtbringen. Du hast kein Recht, ihn anzusprechen. Das wird von hochkarätigen Männern in diesem Land gelehrt. Und du sagst, wann haben die das letzte Mal die Bibel gelesen? Wie kommen die auf solche Ideen? Genau das Gegenteil finde ich in der Bibel. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann was? Geh hin, konfrontiere ihn, bring ihn zurecht. Im Geist der Sanftmut, ja. Die Art und Weise, wie wir korrigieren sollen, ist auch wichtig. Aber es ist der Auftrag, dahin zu gehen und nicht die Augen zuzumachen und sagen, naja, ich bin ja auch noch nicht vollkommen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Und mit diesem falschen Konzept der Pseudoliebe geht auch einher diese Idee, du darfst nicht richten. Du darfst, hat das schon mal jemand gehört? Du darfst nicht richten. Aber Jesus sagt, richtet ein gerechtes Gericht, Johannes 7, 24, er gebietet uns zu richten. Sagt, ja, aber es steht auch drin, er verbietet uns zu richten. Richtig. Also was machen wir jetzt damit? Er verbietet und er gebietet. Ja, ich weiß auch nicht, der scheint auch keinen Plan zu haben, genauso wie ich. Ja? Wäre nicht klüger zu sagen, aha, also gibt es zwei Formen von Richten. Eine Form, die verboten ist und eine Form, die dringend geboten ist. Jetzt muss ich unterscheiden, was ist was? Wie kann ich jetzt wissen, was will Gott und wann ist Richten verboten und wann ist Richten geboten? Das wäre doch die sinnvolle Alternative oder die sinnvolle Art und Weise, mit diesem scheinbaren Widerspruch umzugehen und ins Wort hineinzugehen und herauszufinden, was Gott sagt. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Briefwechsel ich habe mit Leuten, die mich immer wieder an diesen Vers erinnern und mich ermahnen, ich muss aufhören zu richten. Und ich bringe Beispiele aus der Bibel, wie Jesus, wie Paulus, wie die Gemeinde von Ephesus gesunde Gerichte ausgesprochen hat. Aber das erreicht die Leute alle nicht, weil sie schon eine Idee haben, die sich festgesetzt hat in ihrem Kopf und sie sind von der Bibel nicht mehr zu überzeugen. Das sind Festungen. Wir können nicht in der Diskussion einen Menschen überzeugen und erreichen, aber wir können diese Festungen attackieren. Und wir können diese Macht brechen und wir können im Gebet dagegen vorgehen und die falsche Liebe brandmarken und diese falschen Warnungen zerstören und Raum schaffen, dass Menschen wieder Offenbarung bekommen, wenn sie ihre Bibel aufschlagen und wenn sie dort lesen, was dort wirklich geschrieben ist. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Und aus dieser falschen Liebe kommt die falsche Einheit. Eine Lüge gebiert die nächste. Wenn man erst mal anfängt mit Lügen, dann hört das nie wieder auf. Und eine Lüge gebiert die nächste. So will ich jetzt zum Schluss noch einige wenige, ihr könnt das auch übrigens alles in einem aktuellen Artikel lesen, der auf dem Internet ist, will einige Gebetsanliegen nennen und die können wir mit hineinnehmen in unser Gebetsleben, in unseren Hauskreis, in unsere Gebetsstunden in den Gemeinden und können anfangen, strategisch zu beten. Strategisch heißt, ich habe konkrete Ziele vor Augen und ich weiß, diese Ziele machen Bahn für das Nächste und die machen Bahn für das Nächste. Ich bete nicht einfach, Herr, segne doch alle Menschen um mich herum. Das ist bestimmt auch kein schlechtes Gebet, aber was wird dabei rauskommen? Aber wenn wir konkrete Festungen attackieren und sagen, diese Lüge, zum Beispiel eben, du darfst nicht richten, wir erlauben nicht mehr im Geist, dass das gepredigt wird in unserem Land. Wir zerstören das und wir ersetzen das mit der Wahrheit. Ja? Die Lüge wird früher oder später aufhören, weil wir Autorität haben über alle Macht des Feindes. Und Wahrheit wird sich Bahn brechen. So ein erstes wirklich strategisches Gebetsanliegen. Lasst uns doch beten, dass Beter berufen werden von Gott. Nicht nur irgendwie denken, ja, man müsste eigentlich mehr beten, sondern sie haben eine Begegnung mit Gott. Und Gott sagt ihnen, ich möchte, dass du ein Beter wirst und ich lehre dich zu beten. Hesekiel 22, 30. Ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, auf das ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Das ist hier in Hesekiel 22, 30. Die Klage Gottes. Gott sucht Menschen, die in den Riss treten. Die Mauer hat riesige Löcher und der Feind kommt rein wie eine Flut. Und diese Löcher müssen gestopft werden. Menschen müssen in diese Bresche springen und dort den Feind aufhalten und sagen, nicht weiter, jetzt ist fertig, nicht mehr. Das sind meine Brüder und Schwestern und ich erlaube nicht, dass du weiter lügst. Und ich lege dir das Handwerk. Das ist, was es braucht. Dann beten wir für Berufung. Für echte, geistgewirkte, vom Himmel erfolgte Berufung von Boten Gottes, die auch verstehen, sie sind Boten Gottes, sie sind nicht Manpleaser, sie sind nicht Showmaster, sie sind nicht Unterhalter. Sie sind nicht dafür da, irgendwie die Gemeinde voller Spaß zu machen und irgendwie Party zu machen. Sie sind dafür da, dass Menschen Gott kennenlernen und dass die Furcht Gottes in ihr Leben kommt. Boten, die wissen, ich bin eines Tages vor Gott für meine Botschaft verantwortlich. Und wie gut meine Botschaft ist, messe ich nicht daran, wie viele Leute kommen oder wie viele weggehen, sondern ist das, was ich predige, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und trachte ich nach einer tieferen und tieferen und tieferen Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist und in die Gesinnung Christi, ja, der feurigen Heiligkeit, aber auch des Erbarmens kommen. Beides braucht es. Beides braucht es. Wir wollen nicht aus Verdammnis predigen, aber wir wollen auch nicht uns einschüchtern lassen von Menschen, die Verdammnis und Überführung nicht unterscheiden können und die sagen, Bruder, du musst in Liebe predigen. Ich glaube, wenn heutzutage noch Prediger auftreten würden wie John Wesley oder meinetwegen nur der Spurgeon oder andere, in den allermeisten Gemeinden würden nach dem ersten Besuch und Dienst würden die nie wieder eingeladen werden. Die haben kein Blatt vor den Mund genommen. Eine herrliche Episode von Spurgeon fällt mir ein. Er war in einer Gemeinde und hat gleich gemerkt, huiuiui, hier ist aber der Tod im Topf. Und er hatte einen Stock gehabt, so einen Gehstock. Ja? Und er nimmt den Stock, ja, und wo ich bin in der Nähe der Kanzel, hat so schöne farbige Kirchenfenster und so, ja, und schlägt eins von diesen kostbaren, bunten Kirchenfenstern rein, bevor er anfängt zu predigen. Und sagt, was ihr braucht, ist frische Luft und viel Heiligen Geist. Das haben die Leute sich gemerkt. Das wird heute noch in dieser Gemeinde wahrscheinlich erzählt, wenn es die noch geben sollte. Das ist nie wieder vergessen worden. Ja? Aber wir haben heute so stromlinienförmig angepasste Spaßmacher, die vorne einen Witz erzählen und erstmal die Leute erheitern und irgendwie sagen, oh, der ist ja cool und alles ist toll irgendwie. Ich bin nicht gegen Witze. Ja? Aber wenn Witze aus der Motivation kommen, ja, ich will die Leute auf erheitern, damit sie denken, oh, der ist aber ein toller Kerl und der ist ja cool und siehst du, der ist gar nicht so, wie die Leute immer sagen und der irgendwie einfach nur Spaß macht, um irgendwie Stimmung zu machen und Punkte zu machen bei den Leuten. Das ist doch nicht Humor. Das ist ekelhafte Menschengefälligkeit und das steht unter dem Fluch, das ist unter dem Gericht Gottes. Amen. Ich sage das nur, weil ihr es gerade verpasst habt, das Amen zu sagen. Darf ich fragen, wann ist Mittag? Um halb oder viertel vor? Oh, wie gut. Aber ich mache jetzt nicht mehr lange. Ich bin jetzt schon ziemlich weit. Dritter Punkt. Hirten nach dem Herzen Gottes, die das Volk lehren zu unterscheiden. Jeremia 3, Vers 5. Hesekiel 44, 23. Hirten, die den Unterschied machen zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Und das Volk Gottes lehren, einen Unterschied zu machen. Das ist, was wir brauchen. Ich kenne mehrere Seelsorger, bekannte Leute im deutschsprachigen Raum. Die gebraucht Gott mächtig und sie treiben den katholischen Mariengeist aus Gläubigen. Wunderbar, ich applaudiere. Aber sie würden niemals sich hinstellen und sagen, das ist Götzendienst, das ist Gott ein Gräuel und ihr müsst alle Buße tun. Wir haben es gerade wieder bei Leuten erlebt und wir haben bei Leuten ausgetrieben. Jetzt sagen wir es euch allen, das ist furchtbar, das ist etwas, was Gott nicht gefällt und was seine Eifersucht reizt und ihr müsst Abstand nehmen vom Gottesdienst. Sie würden nie vom Götzendienst, sie würden niemals öffentlich so etwas sagen. Aber im Hinterzimmer beten sie. Wie nennt man das? Gibt es ein christliches Wort für so etwas? Heuchelei. Mit zwei Zungen sprechen. Hinter vorgehaltener Hand so und öffentlich so. Ist das das Wesen Christi? Das ist das Wesen des Teufels. Punkt 5, Aufrichtigkeit des Herzens. Das muss wieder gesucht werden, überhaupt, dass man verstanden werden in seinem Wert. Und das muss eine Botschaft werden, die der Heilige Geist wieder auf den Leuchter stellt. Ja. Das ist eine Tugend, die wird nicht sehr viel betont. 1. Chronik 29, 17, David betet, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und an Wohlgefallen hast du Aufrichtigkeit. Du hast Wohlgefallen an Aufrichtigkeit. Und sein Sohn Salomo hat verstanden, was sein Vater für eine Erbschaft hinterlassen hat. Und er sagt zu Gott, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade gegeben, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit mit aufrichtigem Herzen gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der heute auf seinem Thron sitzt. Salomo hat verstanden, Gott hat große Gnade gegeben, weil David in Aufrichtigkeit gewandelt ist. Weil mangelnde Aufrichtigkeit führt zu schrecklichen Verdrehungen und Verwirrungen und Kompromissen und den seltsamsten Dingen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe das mitbekommen, dass es von Vertretern dieser Hypergrace-Bewegung zum Beispiel eine sehr negative Haltung gibt gegenüber das Vaterunser. Und einige von ihnen sagen, das Vaterunser ist ein alttestamentliches Gebet und das ist bis heute nicht mehr notwendig und das brauchen wir nicht mehr. Nun, wie kommt es zustande, dass jeder Neubekehrte nach ein paar Monaten Bibellesen verstehen kann, dass das Gebet des Herrn, ja, dass das für uns heute ist und Männer, die jetzt seit Jahrzehnten im Dienst sind, können das nicht sehen und behaupten das Gegenteil und sagen, das ist nicht für heute. Wie kann so etwas sein? Aufrichtigkeit des Herzens. Ich habe recherchiert, was ist der Grund, warum sind sie gegen dieses Gebet? Was ist der Grund? Weißt du, was ich herausgefunden habe? Sie haben eine Definition von Gnade und diese Definition, die nicht biblisch ist, diese Definition sagt, Gnade hat nichts mit Menschen zu tun. Es ist unverdient, es kommt ohne Bedingungen von Gott. Und das heißt, wenn der Segen verbunden ist mit einem Beitrag des Menschen, ist es nicht Gnade. Das ist erstmal ihr Ding. Und in diesem Gebet heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Also das heißt, die Vergebung, die wir von Gott bekommen, ist abhängig von der Vergebung, die wir gewähren anderen Menschen. Weil sie aber diese Definition von Gnade haben, müssen sie zwangsläufig sagen, ja, dann ist das keine echte Gnade. Siehst du, wie das funktioniert? Erst kommt die Lüge und dann wird das Wort an die Lüge angelegt und das Wort passt nicht mit der Lüge, also ist das Wort falsch. Und das ist nicht, weil die nicht lesen können, weil die Legastheniker sind oder irgendwie Inhalte nicht verstehen können. Das Herz ist verkehrt und dreht alles um und die klarsten Zusammenhänge werden auf einmal verdreht. Es gibt einen führenden charismatischen Lehrer in der katholischen Kirche. Wenn du ihn hörst, wie er Zeitgeschehen oder so etwas wie Emerging Church analysiert, dann sagst du, wow, glasklar, ohne irgendeinen Schatten, ohne irgendwas Komisches oder Vages. Er analysiert diese philosophischen Konstrukte, die sich da christlich nennen, glasklar und kann sagen, warum das verkehrt ist. Glasklar. Klarer könnte das kaum jemand anders ausdrücken. Aber wenn derselbe Lehrer dann konfrontiert wird mit den Irrtümern seiner katholischen Kirche, Blackout, und er redet Unsinn, dass du denkst, kann das sein, dass ein intelligenter Mensch solchen Schwachsinn fabriziert? Ist es möglich? Und wo ist die Klarheit geblieben, die eben noch da war in Bezug auf Emerging Church? Wieso ist die auf einmal nicht mehr da, wenn es um seine eigene Kirche geht? Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat nichts mit einem schlechten Tag zu tun oder so etwas. Sondern es hat zu tun mit Aufrichtigkeit. Man hat sich an ein System verkauft und man hat schon beschlossen, mit diesem System darf ich mich nicht überwerfen. Und nach dieser Entscheidung, dann fängt man an, in die Details zu gehen und man kommt zu totaler Verwirrung. Das ist mangelnde Aufrichtigkeit des Herzens. Die ist fatal. Und wir können beten, dass das, was Paulus predigt, Gott, der die Herzen prüft, dass der wieder bekannt wird und dass Menschen Gottesfurcht bekommen und dass Menschen begreifen, Gott geht da hinein ans Eingemachte und er testet mich und er prüft mich und er erforscht mich. Nummer 6. Ich bin gleich durch, es hat nur 7 Punkte, also das Ende ist nah. Wiederentdeckung von Jüngerschaft. Lasst uns beten, dass dieses wichtige biblische Prinzip, ohne dass keine Gemeinde eine Gemeinde sein kann, dass das wiederentdeckt wird und angewandt wird. Und Nummer 7, wir beten für Hunger nach dem Wort Gottes. Wie kann das sein, dass wir Hunderttausende von geisterfüllten Christen in unserem Land haben, manche sprechen sogar von 1 Million vielleicht, Hunderttausende mindestens, 500.000, 600.000 oder 700.000 sogenannte geisterfüllte Christen in unserem Land und dann solche Bücher, die wirklich helfen, die wirklich frei machen, die wirklich mit Gottes Herzen bekannt machen, von Michael Brown oder nimm John Bevere, Die Furcht des Herrn, Ein Herz in Flammen. Solche Bücher werden in minimalen Auflagen gedruckt von 2.000, 3.000 Exemplaren. Ja, was lesen denn die anderen 497.000 Christen? Geisterfüllte, was lesen die denn? Ganz einfach, jetzt ist der Herbst, nimm dir den Katalog und du wirst staunen, jedes Jahr nimmt die Sektion der Romane zu. Jedes Jahr mehr christliche Romane. Und die gehen weg wie sonst was. Aber Bücher, die wirklich in die Reife führen, die Leute den Weg auftun, wie sie klar werden können, wie sie die Wahrheit erkennen können, wie sie mit einem Gott eine tiefere Beziehung eingehen können. Nur ein paar Leute lesen das. Das ist die Rede von christlicher Herausgeber. Ja? Das Volk leidet an einer grandiosen Geschmacksverirrung. Und wir können beten, dass Gott wieder Hunger ins Land schickt nach seinem Wort. Und ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Hunger auch wieder das Ergebnis sein würde von nationalen Katastrophen. Ich bete nicht für Katastrophen. Ja? Aber als Deutschland in Schutt und Asche gebombt war, da waren die Kirchen voll. Und in den 50er Jahren gab es einen erwecklichen Aufbruch in Deutschland. Und Tausende von Menschen haben nach Gott gefragt und haben sich bekehrt. So, ich sage nicht, wir sollen für Katastrophen beten, aber wir beten für Hunger. Und es ist sehr gut möglich, dass unser wohlgenährtes, so sicheres Land irgendwann in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten von massiven nationalen Katastrophen heimgesucht wird, die das Volk bis in die Grundfesten erschüttern und man wieder anfängt, nach Gott zu fragen. Bitte versteht mich nicht falsch, wir beten nicht für Katastrophen, sondern wir beten für eine Erweckung, wir beten für das Wirken des Heiligen Geistes und wir beten für Hunger nach dem Wort im Land. So, wie gesagt, das ganze Ding kannst du als fertig getexteten Artikel im Internet finden und dann kannst du es in Ruhe nachlesen, druck dir das aus, mach das zu deinen Gebeten und bring das in deinen Hauskreis, bring das in deine Gemeinde. Sag, das sind die Dinge, die uns wirklich weiterhelfen. Wir wollen anfangen, das zu beten. Und dann wollen wir andere anzünden und überzeugen, dass das die Dinge sind, die wirklich weiterhelfen oder die uns raushelfen aus dem Schlamassel. Ja? Allgemein, ja Herr, segne unser Land oder schenke Erweckung. Das ist zu schwach, das ist zu allgemein. Das trifft nicht den Punkt, aber wir reißen Festungen nieder. Und wir schaffen Bahn für die Erkenntnis der Herrlichkeit und der Größe und der Heiligkeit Gottes. Das ist der Kampf, den wir zu kämpfen haben, den Kampf für den Glauben. Und damit setzen wir unsere Brüder und Schwestern frei. Und wenn wir in diese Dinge hineingehen, dann werden wir auch mehr bekommen von Gott und klarer werden und aus den verschwommenen Vorstellungen herauskommen. Das ist die Marschrichtung. Und das ist noch in 10 Jahren gültig, glaub es mir. Und es wird in 10 Jahren mehr verstanden sein. Und es wird eine heilig-geistgegebene Gebetsbewegung geben, weil das die einzige Antwort ist auf unseren Schlamassel. So, je früher wir anfangen, umso besser. Dann haben wir schon einen kleinen Vorsprung und können andere dann auch motivieren, da hineinzugehen. Okay? Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Erbarmen für unser Land. Wir danken dir, dass du es noch nicht abgeschrieben hast, dass du noch nicht gesagt hast, nee, Schluss, aus, fertig, da geht nichts mehr, sondern du willst immer noch retten und helfen und heilen und freisetzen und du willst wiederherstellen und du willst, dass dein Volk in diese tiefe Beziehung mit dir kommt und dich kennenlernt. Und Vater, wir verstehen mehr als je zuvor, Gebet ist der Schlüssel, strategisches Gebet ist der Schlüssel und wir wollen hören, wie du uns rufst. Und wir wollen antworten und wir wollen anfangen, nicht immer nur uns um uns zu drehen und unsere Wehwehchen und unsere persönlichen Probleme, sondern wir wollen anfangen, da zu sein für dein Volk, für deine Anliegen, für das, was du vorhast. So, wir bitten dich, ändere unsere Gesinnung, ändere unser Herz, mach uns zu Betern nach dem Herzen Gottes und glieder uns ein in eine Gebetsarmee, die nicht ein Mensch organisiert, die nicht irgendeine Gebetszentrale hat, wo dann wieder Gebetsanliegen ausgegeben werden, die so weit weg sind von deinem Herzen. Eine Gebetsarmee, die vom Heiligen Geist geleitet wird und vom Heiligen Geist inspiriert wird und geprägt wird und ermutigt wird. Und wo jeder Einzelne spürt, da ist der Rückenwind da, da ist die Bestätigung und die Beglaubigung, dass dieser Weg richtig ist. Und ich danke dir, Vater, dass du uns siehst hier jetzt. Und ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du uns geschenkt hast an diesem Wochenende. Und wir beten, dass du das versiegelst und dass wir damit arbeiten und dass wir nicht morgen gleich wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern dass wir sagen, da wurden Weichen gestellt damals in Sigewinden 2017. Da hat mein Leben eine neue Perspektive gekriegt, eine neue Ausrichtung, eine neue Dringlichkeit. Und seitdem ist es gewachsen und tiefer und reifer geworden und stärker geworden. Es hilft uns, in Gemeinschaft mit dir zu bleiben. Hilf uns, in Übereinstimmung mit dir zu bleiben. Vater, wir danken dir für deine Gnade, für dein wunderbares deinen Heiligen Geist, für deine Gegenwart, von der wir hier uns so erfrischen konnten. Wir preisen dich für deine Güte. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja.